Montag, Tag 5 der Internationalen Filmfestspiele Berlin, die 59. Berlinale findet hier statt und ich habe ein sehr langes Filmwochenende hinter mir, spannende Produktionen gesehen, aufregendes, aber auch bewegendes und teilweise mitnehmendes, muss ich sagen. Ein wenig was davon kann ich hier auch gleich heute am Telefon erzählen, bevor es dann ein paar Interviews zu hören gibt. Ich fange mal an mit einer österreichischen Produktion, die im Panorama in dieser Sektion lief. Und die hat mich sehr gefreut, dass ich sie sehen konnte und es noch geschafft habe, denn es ist manchmal immer ein bisschen knapp, in das Kino zu kommen, wenn man von einer Vorstellung zur anderen sozusagen hetzt und da auch noch ein bisschen unterwegs ist oder zwischendurch Interviews macht. Mohrenberger ist vielleicht als Regisseur für einige Leute ein Begriff. Er arbeitet musikalisch gerne mit den Sofasurfers zusammen und er hat eine Buchverfilmung gemacht, in der es immer um einen gewissen Brenner geht, der von einem nicht ganz unbekannten Josef Hader gespielt wird. Brenner ist dieser etwas stoische ehemalige Polizist, der immer in irgendwelche unglaublichen Situationen gerät und der irgendwie als Security unterwegs ist, als Privatdetektiv und in der neuesten Reihe beziehungsweise im neuesten Werk, das heißt ganz einfach der Knochenmann, da ist er als Repo-Man unterwegs. Das sind also die Leute, die Autos zurückholen, deren Raten nicht bezahlt werden. Und das passt ja eigentlich gar nicht zu diesem Brenner, zu dem Charakter, der schon in den letzten beiden Filmen dieser Mohrenberger-Reihe aufgebaut wurde. Und so stellt er sich auch da, der Brenner, und möchte eigentlich seinen Job wieder am liebsten an den Nagel hängen. Aber er lässt sich natürlich noch überreden zu einem weiteren. Ist ja nur schnell die Übergabe einer kleinen Mahnung irgendwo rund um Wien auf dem Land, muss er einfach dahin fahren, eine Mahnung abgeben, weil jemand für sein Auto eben die Rate nicht bezahlt hat. Dass das nicht so einfach ist, das können sich natürlich alle vorstellen, die vielleicht den Brenner schon in einem der Streifen gesehen haben. Und so passiert es auch, dass er natürlich sehr unwillkommen und unwirsch empfangen wird in dem Gasthaus, vor dem dieses Auto geparkt ist. Und dann bleibt dem Brenner gar nichts anderes übrig, außer da zu bleiben. Und damit fangen eigentlich die Schwierigkeiten an, denn er wird immer tiefer in diesen Strudel der Ereignisse gezogen, die auch in diesem Film sehr faszinierend sind. Ich sag nur, es geht um Prostitution, es geht um Mord, es geht um Geschlechtsumwandlungen, es geht um ja das Verschwindenlassen von Menschen und. Also es wird alles zusammengepackt in diesem Film mit jeder Menge gesellschaftskritischem, aber auch schwarzem Humor. Und dieser Charakter, den Josef Hader hier verkörpert, dieser Brenner, der hat einfach so eine warmherzige, stoische Art. Er ist einfach grauenvoll und zugleich faszinierend und schön, immer wieder im Kino zu gucken. Ich bin ja wirklich Fan von dieser Brenner-Figur geworden im Lauf dieser letzten zwei Teile schon und auch der neueste Streifen, der sicher irgendwann auch bei uns ins Kino kommt, dann vielleicht mit hochdeutschen Untertiteln, ist einfach unbedingt sehenswert, also faszinierend, was da wieder stattfindet in diesen 120 Filmminuten. Und natürlich die Musik von den Sofasurfers hier, dieser chillige Lounge-Sound so zwischendurch, der das Übrige tut, um diese Handlung auf der Leinwand zu unterstreichen, die zwischendurch unglaublich ist, den Leuten aufs Maul geguckt, der Bevölkerung, und das zugleich aber humoristisch verpackt auf eine Art und Weise, die beim Publikum ankommt und neben dem Lachen auch gleich so ein bisschen was zum Nachdenken in sich hat. Also das war mein Film, den ich gestern als ersten gesehen habe und habe gesagt, super, unbedingt sehen, wenn das Ding ins Kino kommt, der Knochenmann mit dem Brenner natürlich, der diesmal eben als Repo-Man zumindest am Anfang des Streifens unterwegs ist und wie immer am Telefon dann sagt, dass er das, was er eigentlich gerade tun muss, nicht schafft, weil es ist was dazwischen gekommen, er meldet sich dann wieder. Naja, spannende andere Produktionen gab es auch. Ich habe vorhin schon gesagt, es gab welche, die mich auch so ein bisschen tief bewegt haben. Es gibt Produktionen aus Südafrika, die hier laufen. Das sind Kurzfilme und das Ganze läuft in einer Reihe, die sich hier Filmmakers Against Racism nennt. Also es sind Filmemacher aus Südafrika, die Kurzfilme produziert haben und die sich hier mit dem Thema Rassenunruhen bzw. Fremdenfeindlichkeit, um ganz genau zu sein, Xenophobia in Südafrika beschäftigen. Das sind Filmmakers aus Südafrika, aber auch von woanderswo, die im Mai vergangenen Jahres aufgrund dieser Unruhen, die stattgefunden haben in mehreren Vierteln in Südafrika, die dann in der Weltpresse so immer als einzelne kriminelle Akte sozusagen abgehandelt wurden, aber auch von der Regierung in Südafrika so behandelt wurden. Es gibt keine Ausländerfeindlichkeit in Südafrika und schon gar nicht von Schwarzen gegen andere Schwarze, die eingereist sind. Das versuchen eben diese Filmemacher aufzuarbeiten, die bis heute in Südafrika selber von offizieller Seite kein Gehör finden und auch keine Zeit im Fernsehen bekommen, um ihre wirklich packenden Dokumentationen hier zu zeigen, die sie eben vor Ort aufgenommen haben. Und es wurden exemplarisch 4 von diesen Kurzfilmen gezeigt, von diesen Dokumentationen, die auch direkt mit den Leuten sprechen, die davon betroffen waren. Wir sehen also Leute, die in ihrem Viertel Läden aufgemacht haben, die aus ihren Ländern geflohen sind, sei es nun aus Krieg oder anderer Verfolgung, und versucht haben, in Südafrika Zuflucht zu finden. Und gleichzeitig gab es dann im Laufe der Zeit selber vor Ort quasi die Bevölkerung, die gesagt hat, die nehmen uns die Jobs weg, die nehmen uns die Läden weg und die sind daran schuld, dass es uns so schlecht geht. Also auch dieses typische, man versucht nicht eine andere Ebene zu finden und zu sagen, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich keinen Job mehr habe? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es mir so schlecht geht? Sondern es sind immer nur die anderen, die von außen kommen. Also auch diese typische Fremdenfeindlichkeit, die sich dann weltweit übertragen lässt. Und nur, dass es in diesem Fall eben so Ausmaße angenommen hat, dass hier Leute tatsächlich aus ihren Häusern vertrieben werden, ermordet werden, gejagt werden und als Außenseiter abgestempelt werden, die auch wieder schon auf der Flucht waren. Nur es gab einfach so, ja, und das wird auch im Film gezeigt, wie diese Riots auf den Straßen stattfinden, was für eine Gewalt da drin steckt und was für ein Hass gegenüber Leuten, die dafür dann verantwortlich gemacht werden, dass es einem selber so schlecht geht. Und das waren 4 unterschiedliche Kurzfilme, die hier gezeigt wurden in dieser Reihe und die also wirklich, die Filmemacher waren auch da und die haben gesagt, eigentlich haben wir diese Filme hauptsächlich für Südafrika produziert, dass die in diesen Gemeinden gezeigt werden, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, dass sie das nicht länger totschweigen, was die Regierung auch macht, sondern dass sie sich damit auseinandersetzen, was passiert in meiner Gemeinde, was passiert in meiner Kommune und warum werden diese Leute dafür verantwortlich gemacht für Dinge, für die eigentlich ganz andere Leute verantwortlich sind. Und wie kann man sozusagen aus diesen Gemeinden, wo dieser ganze Fremdenhass wirklich extrem dann auch herrscht, wie kann man das wieder in eine andere Richtung, in was Positives umwandeln, dass es wieder eine funktionierende Gemeinde wird. Und das Ganze ist insofern halt bewegend, dass man eben zum Beispiel in einem Laden sitzt, sozusagen aus der Kameraperspektive, die Leute erzählen, wie es ihnen da in dem Laden geht und sie sind aus Äthiopien geflohen. Und man bekommt mit, wie die quasi überfallen werden, wie die Kugeln einschlagen. Und am Ende gibt es dann noch im Nachspann und 5 Monate später wurde dann dieser Ladeninhaber auch direkt vor seinem Laden erschossen. Und es sind einfach Dinge, die passieren, die die Leute selber nicht verstehen und die sie bis heute selber nicht in der Lage sind aufzuarbeiten und wo die Filme einfach dazu beitragen sollen. Also das sind Filmmakers Against Racism aus Südafrika, die hier das erste Mal auch vor einem internationalen Publikum ihre Filme präsentieren und damit eigentlich vor allem vor Ort dafür sorgen wollen, dass die Leute in den Communities was haben, was sie angucken können und sagen, das ist wirklich so, schweigt das nicht tot, redet darüber, redet das nicht klein. Das sind keine einzelnen kriminellen Vorfälle, das sind nicht irgendwelche Kinder, die hier in den Laden überfallen, sondern das ist gezielte, organisierte Fremdenfeindlichkeit auch, die hier ständig hochgekocht wird, die immer schlimmer wird und die einfach zunimmt. Also das war so das Beeindruckendste, was ich jetzt so an Filmmaterial an diesem Wochenende gesehen habe, was den dokumentarischen Charakter hat. Auf eine ganz andere Art und Weise gehen die Yes Men aus den USA mit den Themen der Globalisierung und mit den Problemen, die die Weltkonzerne, diese weltumspannenden, schaffen um. Die Yes Men sind so eine Art Spaßguerilla. Eigentlich 2 Leute und die haben mittlerweile ihren 2. Dokumentarfilm auf der Berlinale in der Reihe Panorama laufen. Dieser 2. Dokumentarfilm hat keinen leichteren Titel als The Yes Men Fix the World. Also in gut 90 Filmminuten bringen die Yes Men den Globus wieder in Ordnung, bringen alles wieder ins Gleichgewicht und sorgen dafür, dass es keine globale Erwärmung wieder gibt, weiterhin gibt und dass das Klima und die Weltwirtschaft in Ordnung geht. Und zwar in dem Sinne, dass es den Leuten, die eigentlich Opfer dieser Weltwirtschaft werden, dass es denen wieder gut gibt, dass die Wohnungen haben und so weiter und so fort. Natürlich schaffen sie das nicht, die Yes Men, aber es ist eine faszinierende Art und Weise, wie diese 2 Filmemacher und diese 2 Aktivisten hier unterwegs sind und wirklich sich mit zum Beispiel Dow Chemicals befassen, die nach einem Statement, das die Yes Men geschafft haben, in den Weltnachrichten der BBC zu bringen, dass die dazu gezwungen waren, zu dementieren. Es ging um die Giftgaskatastrophe in Bhopal in Indien vor 20 Jahren. Damals wurden über 1000 Menschen getötet durch die Firma United Carbide, die irgendwann mal von Dow Chemicals geschluckt wurde. Gut 20 Jahre nach der Katastrophe ist es so, dass mittlerweile über 100.000 an den Folgen dieser Giftgaskatastrophe leiden und dass Dow Chemicals bis heute jede Verantwortung ablehnt. Die haben noch nicht mal in ein Krankenhaus vor Ort investiert. Selbst die Fabrik steht noch. Da wurde nichts entseucht oder abgetragen oder sonst was. Und solche Sachen greifen also die Yes Men auf und präsentieren das in dem Film, wie sie dann plötzlich als Chairman von Dow Chemicals Ethics, also die ethische Kommission von Dow Chemicals, sagen, wir übernehmen die volle Verantwortung als Dow Chemicals jetzt nach 20 Jahren. Deswegen haben wir auch United Carbide aufgekauft und haben die Firma platt gemacht. Und wir werden dort Krankenhäuser bauen, wir werden dort die Leute vor Ort entschädigen, wir werden natürlich auch alles, was da noch an verseuchtem Boden vorhanden ist, denn bis heute gibt es da verseuchtes Trinkwasser für die Bevölkerung, darum werden sie sich kümmern und alles abtragen. Und sowas haben sie geschafft also, und das sind so typische Yes-Man-Aktionen, sich als jemand auszugeben von irgendeiner großen Firma, damit in die Medien zu kommen oder auf irgendeinem Podium vor wichtigen Entscheidern zu stehen und das zu präsentieren. Manchmal eben total verrückte Sachen, und bei Dow Chemicals hat es dann dazu geführt, dass Dow Chemicals wirklich dementiert hat, so nach dem Motto, wir haben nie behauptet, irgendwas damit zu tun zu haben mit dieser Giftgaskatastrophe, und wir wollen auch nie irgendjemandem helfen, der darunter leidet. Naja, auch damit haben die Yes Men was zu tun, aber zumindest haben sie solche Statements provoziert. Wenn man den Film anguckt, denkt man immer, die zwei sind hier alleine unterwegs und machen alles, dieser Mike Bonanno und Andy Bichelbaum. Aber in Wirklichkeit bekommen die jede Menge Unterstützung von örtlichen Action Groups, mit denen die Sachen absprechen, und mit Aktivistinnen und Aktivisten. Aber da hören wir doch einfach mal selber rein, was die beiden dazu zu sagen haben.
Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, die im Moment eher Stellen abbauen oder Leute feuern, stellen die Yes Men sogar ein. Wir haben im Moment ca. 6 Billionen freie Stellenangebote. Das Problem dabei ist nur, dass wir nichts zahlen. Aber es gibt auf jeden Fall eine hohe Jobzufriedenheit. Also ich meine, wenn man da mitmacht, dann man kriegt kein Geld, aber man wird auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein im Job. Wir machen ziemlich viel selber, aber wir haben auch ca. 100 Freunde und verschiedene Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist mit das Wichtigste daran, wie wir im Moment arbeiten. Wir versuchen immer mit bestimmten Organisationen zusammenzuarbeiten, die hart arbeiten und die auf bestimmte Ziele hinarbeiten. Als wir die Meldung auf BBC gebracht haben, dass jetzt endlich diese ganzen Chemikalien in Bhopal gereinigt werden sollen, nach ungefähr 20 Jahren, dass sie dort endlich alles sauber machen sollen, da hat uns Greenpeace geholfen. Greenpeace hat uns geholfen, diese Meldung zu bringen. Sie haben uns nicht direkt geholfen, das on air zu bringen, aber sie haben uns eine Idee gegeben und uns bei den Nachforschungen geholfen. Außerdem haben sie gerade eine laufende Kampagne, sodass wesentlich mehr Augenmerk auf unser Ergebnis gerichtet wurde.
Ja, die Yes Men retten die Welt, und zwar auf eine Art und Weise, die im Kino zum Lachen zwingt. Es werden zwar ernste Themen aufgegriffen, aber das Ganze wird nicht so verbissen gesehen, sondern es wird mit einer unglaublichen Art von Humor präsentiert, der einen so faszinierenden Hintersinn hat, dass es einfach, man muss einfach lachen, wenn man diesen Film guckt, und zugleich bekommt man mit, Mensch, auf die Art und Weise kann Spaßgeräte funktionieren, oder auch ein Widerstand ihrer Art und Weise, auf diese Art und Weise gegen diese Konzerne oder gegen Dinge, die einfach falsch laufen. Und warum Lachen gesund ist, das erzählen euch die beiden Yes Men am besten auch selber.
Yeah, laughter is really potent, I think, is a thing, because
Lachen ist wirklich sehr, sehr mächtig. Wenn man über etwas lacht, dann ist das, worüber man lacht, gerade sehr, sehr gegenwärtig. Wenn man sich wegen etwas sehr, sehr schlecht fühlt, emotional einfach beteiligt ist, wenn man darüber lacht, dann ist man sich dieser Sache sehr bewusst, und auch wenn es unangenehm ist, man öffnet sich ein kleines bisschen.
It opens something up, and so we try to make people laugh about the worst subjects.
Wir versuchen, die Leute dazu zu bringen, über die unangenehmsten Sachen zu lachen. Zum Beispiel Leute zu Treibstoff zu verarbeiten. Unangenehm, verstörend, aber irgendwie möglich. Wenn man sich diese ganzen schrecklichen großen Firmen anschaut, die diese scheußliche Politik machen, die ganze Welt zu zerstören, dann kann man doch manchmal wirklich nur noch darüber lachen. Humor kann auf jeden Fall eine Waffe sein.
I think humor can be a weapon.
Der Film endet mit der Wahl von Obama in den USA. die Hopes are high, wie es so schön heißt, die Hoffnungen an Obama, seine neue Regierung. Aber wie die Yes Men selber meinen, Obama gibt zwar Hoffnung, aber es ist kein Grund, sich auszuruhen.
Das Gute an Obama ist, dass er Mut macht und Auslöser ist, Forderungen zu stellen. Und du weißt, dass er nicht die Nationalgarde ruft, um dich abzuknallen. Mit Bush war es wirklich hoffnungslos, aber mit Obama kommt definitiv Hoffnung auf. Die Sache ist, wir müssen Riots auf den Straßen machen, weil ihm das die Unterstützung geben wird, diese Dinge zu tun, für die wir ihn gewählt haben.
That will give him, that's the support he needs, is people rioting for the kind of things that we elected him to do. Because he is surrounded by bad.
Er ist natürlich von ein paar schlimmen Leuten umgeben, Leuten, die keine Veränderungen wollen. Er hat sich die aus verschiedenen Gründen geholt. Größtenteils, weil das die einzigen Leute sind, die heutzutage Erfahrung haben nach den letzten 30 Jahren voller Mist. Das sind Lobbyisten, die mit Millionen von Dollars wedeln, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn jetzt die Massenriots starten, dann kann er sagen, ich muss etwas verändern, denn sonst brennen die Leute alles nieder.
And say, I can't do what you're asking me to do because they're going to burn things down. And that's why we have.
Und das ist der Grund, warum die Wahl wichtig war. Darum ist Obama wichtig. Nicht wegen dem, was er ist, wer er ist. Es macht auch keinen Sinn, sich aufzuregen, dass er von schlechten Beratern umgeben ist. Das wäre, als würde man sich beschweren, dass die Regierung die Twin Towers abgerissen hat. Es ist nicht unser Job, sich zu ärgern. Es ist unser Job, die Dinge zu ändern. Riots können also notwendig werden. Bisher hat er einige großartige Sachen getan, aber wenn diese positiven Veränderungen aufhören oder nicht weit genug gehen, dann müssen wir bereit sein, um diese Veränderungen durchzusetzen.
When he stops doing great things or when things aren't going far enough, then we have to be ready to actually make them happen.
Das ist das, was die Welt in den 30er Jahren unter Roosevelt veränderte. Deswegen gibt es bei uns eine soziale Gesundheitsversorgung.
Abschließen möchte ich meinen Berlinale-Bericht von heute mit einem Film, der aus Irland kommt. Er kommt aus Irland, aber er ist zugleich eine internationale Co-Produktion, denn es waren Firmen hier auf dem Kontinent beteiligt mit, ja, der Animation. Es ist ein Animationsfilm. Es waren Leute in Brasilien beteiligt, in Ungarn am Malen und. Also viele Co-Produktionen, und der Film hat auch knappe 10 Jahre gebraucht, bis er es endlich ins Kino geschafft hat. Brandon und das Geheimnis von Kells heißt der Film, der im Irland des 9. Jahrhunderts spielt. Wie gesagt, ein Zeichentrickfilm. Dieses Kells ist irgendwo abgelegen. Es geht um eine Abtei, die immer weiter befestigt wird. Das ist das Ziel, also vor der großen Bedrohung damals, vor den Wikingern sicher zu sein. Denn Kells wurde damals häufig überfallen und quasi plündern, morden und brandschatzen war angesagt. Und das Ganze wird erzählt aus der Sichtweise des 12-jährigen Brandon, der also in dieser Abtei lebt mit vielen anderen Menschen, die da Zuflucht suchen. Die Mauern werden immer höher außenrum und er hat ein Verbot, nach draußen zu gehen. Aber natürlich geht er nach draußen und findet da sozusagen im Wald eine Märchengestalt, eine mystische Gestalt aus irischen Sagen. Aisling heißt sie. Das ist so eine Mischung aus Fee und Wolf, die ihm also in diesem Wald hilft, mit der er sich also anfreundet und dann auch einiges von Abenteuern zu bestehen hat. Die Geschichte basiert auf dem Book of Kells. Das ist also ein Buch gewesen, das die irische Kunst der damaligen Zeit komplett zusammengefasst hat. Und es geht darum, dieses Buch in diesem Film, in diesem Zeichentrickfilm zu vollenden. Und auch Brandon hat eine sehr wichtige Aufgabe darin, in diesem Zeichnen und Malen und einfach die Kunst zu bewahren. Und die drei Leute, die hier in Berlin waren, waren also der Regisseur, der sich das Ganze mit Freunden zusammen als Geschichte schon mal ausgedacht hatte, der Tom Moore. Außerdem war der Animation Supervisor Fabian Erlinghäuser mit hier anwesend, der schon seit einigen Jahren in Irland lebt, aber eigentlich aus Deutschland kommt, und der Art Director Ross Stewart, die dem Publikum einiges zum Film zu erzählen hatten. Und gestern war ja die Premiere hier in Deutschland. Und da ging meine Frage natürlich erstmal dahin, wie das Ganze für Sie angekommen ist im Zoopalast, ob Sie das auch so richtig genießen konnten.
Yes, really enjoyed whenever all the kids reacted when we hoped that they would react, and we were really happy with the questions afterwards. It seems like people really got the movie, so that was nice.
So the movie is inspired by a real book. Have you ever touch this book, or is it even possible?
No, you can't touch it. It's behind a glass case. It's like a treasure, a national treasure of Ireland, and they turn one page every day to let the visitors see. But you can't get near it at all. It's a treasure.
It's priceless. It's funny to invent a story around a book, Irish art in it, which is very special, and you can't find in this quality anywhere.
Yeah, well, the Book of Kells is considered the high point of medieval art. But what's interesting about the Book of Kells is even people who haven't ever seen it, sometimes they have a tattoo from it. Sometimes they see it in an Irish pub. Sometimes they consider Celtic art something really beautiful, but they never realise that an awful lot of Celtic art is inspired from the Book of Kells. So it's more famous than people realise.
Brandon und das Geheimnis von Kells, also gestern die Premiere und... Nicht nur den Dreien, sondern auch dem Publikum hat es im Zoopalast mit dieser Premiere sehr gut gefallen. Es kamen dann hinterher, das ist ja immer so, dass die Kids dann auch in der Generation K-Plus-Reihe Fragen stellen können an die Leute, die zu Besuch sind. Und die haben wirklich spannende, interessante Fragen gestellt. Unter anderem ging es darum, wie die Bösen dargestellt werden. Und die Bösen waren sozusagen sinnbildlich die Wikinger. Und deswegen wollte ich natürlich auch wissen, wie ist das mit den Wikingern gewesen? Warum sind die so intensiv hier reingekommen in diesen Film?
What about the Vikings?
Oh, well, I mean, it was a really troubled time in Irish history as well. Like it was like a dark ages in most of Europe, but Ireland was like holding on to a really rich culture and art at the time. But the Vikings were steadily encroaching and invading all through Ireland. So it was quite a tough period in Irish history to live through.
And even in the movie, we find them everywhere. They burn houses. They kill
the idea,
people.
Though, for the Vikings was obviously real Vikings didn't have horns like this and they weren't big demons, so we tried to show the Vikings something like how they would have been imagined by people who lived during those times, because after a while the Vikings became quite friendly and they founded Dublin and lots of our main cities. But at that period, like, Kells was attacked 9 times, so we just tried to imagine what the Vikings would have seemed like in people's imagination. The visual language in the movie was always supposed to be quite subjective. We tried to show how things might have been imagined by people at the time, rather than how they really were.
Was it clear for you to do an animation and not a real movie with actors and all this stuff?
Animation is a real movie. I know what you mean. I know what you mean. Like live action. No, because it would be crazy to try and tell this story the way we wanted to tell it with live action, because it's inspired by medieval art and we tried to make it look like medieval art. And also we were able to have that blur between reality and dreams and reality and myths and legends. It was much easier to make that transition in animation than with live action. People accept it more quickly. So it seemed the obvious choice.
Geheimnis von Kells hier, also gestern Premiere bei Generation, dem Filmfest. Ja, auch heute steht noch einiges auf meinem Programm an spannenden neuen Produktionen aus verschiedensten Sektionen und da gibt's dann morgen sicherlich einiges mehr dazu, aber auch spannende Interviews dann mit Daniel Aldridge. Ich sage für heute Tschüss von den Internationalen Filmfestspielen Berlin, Chris Behley für den Stoffwechsel und ich darf mich musikalisch verabschieden mit der neuseeländischen Produktion mit dem Maori-Einfluss The Strength of Water, die Stärke des Wassers. Da war die komplette Filmcrew da und die haben nämlich hinterher auch noch ein kleines Stück für das Publikum direkt auf der Bühne im Zoopalast gesungen. Bis Ta-ta!